Claudia, IAMU Resolutions läuft jetzt in einem Docker-Container.
Warum?
Damit es besser skaliert.
Aha, ja, dann sind wir mal gespannt, was?
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal, ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Alles nur, damit es besser skaliert. Shit hits the fan.
Ist das denn der einzige Grund, damit es besser skaliert?
Ich habe keine Ahnung. Mir sind diese ganzen Containersachen eh suspekt.
Ja, noch.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 19 vom 26. Oktober 2022. Eine neue Ausgabe vom Wartungsfenster. Mit mir dabei?
Die Claudia.
Genau, und ich bin wieder nur der Praktikant. Glück auf, Hallöchen. Da sind wir wieder. Zwei Wochen sind schon wieder rum.
Ja, es ging jetzt schnell, ne?
Ja gut, es waren auch nicht wirklich zwei Wochen. Ne, wir haben ja beim letzten Mal haben wir ja geschlammt. Da haben wir ja wieder die Deadline gerissen. Ist auch immer lustig. Also,
sag doch nicht wieder.
Also wir haben ja sowas wie einen Redaktionsschluss haben wir uns mal vorgenommen, damit wir uns etwas besser abgestimmt
klappte
bekommen.
Klappte wunderbar.
Nämlich gar nicht. Jedes Mal sonntags, also wir nehmen ja in der Regel an dem Montag vor der Veröffentlichung auf und an dem Sonntagabend sitze ich dann immer in meinem Homeoffice und denke mir dann immer so, was schreibst du jetzt rein?
Du müsstest dich ja mal mit den Shownotes befassen. Ja.
Genau, wir müssten einmal Themen zusammentragen. Es ist dann immer hochgradig dynamisch.
Ja,
aber bisher hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja,
wir sind halt nicht so strukturiert wie andere.
Ja, und wir sind halt fantastisch im Prokrastinieren und wir kommen immer wieder davon.
Also ich will mal fast behaupten, das ist wahrscheinlich unsere geheime Superkraft, dass wir so lange prokrastinieren, bis wir ein Zeitproblem haben. Und dann liefern wir aber auch ab.
Ja, solange wir abliefern, wer will uns denn was?
Apropos abliefern, der freundliche Paketbote hat etwas abgeliefert bei uns. Ich hatte das schon mal geteasert. Ja, die Sticker sind da.
Ja, ich weiß das, Mim. Ja, ja, sehr, grade, sehr cool.
Also, genau, heute ist quasi auch geworden. Sie sind hier im Büro bei uns angekommen. Und wir waren dann beide leider nicht zugegen, als sie angekommen sind. Also haben wir gerade vor der Aufnahme hier ein Unboxing gemacht und waren dann doch wegen Qualität und so eigentlich sehr erfreut. Mhm. Das heißt, Feuer frei, meine lieben Freunde. Schickt uns einfach einen an euch adressierten und frankierten Rückumschlag. Adresse findet ihr in den Shownotes und wir schmeißen euch dann ein paar Sticker da rein. Die ganzen Nasen, die wir sowieso regelmäßig sehen, euch bringen wir natürlich einfach welche mit.
Ja. Ja,
die werden dann aber auch bitte möglichst repräsentativ angebracht. Ne? Ob das jetzt Firmen-Equipment ist oder nicht, ist mir egal. Ich möchte nachher Sticker sehen.
Ja, Markus, ich bringe dir am Freitag eine Handvoll vorbei. Ne?
Du dann kannst du ja den anderen Kollegen und Kolleginnen
ja,
da auch welche mitbringen.
Mache ich auch.
Schmeißen wollte einfach welche auf den Tisch und jeder darf sich
dediziert erwähnen.
Darf sich bedienen. Ja, der liebe Falk hat uns über Telegram, in der Telegram-Gruppe, ein bisschen Feedback und wir hatten ja immer mal wieder nach Themen gefragt und er brachte dann nochmal Ceph und Proxmox auf den Plan. Mhm. Zumindest Proxmox nimmt Fahrt auf, da ich am Wochenende auf Twitter sah, dass jemand anders offenbar damit aktiv rumexperimentiert.
Jemand anders? ein anderer Hörer?
Jemand von da, wo du am Freitag Sticker abwirfst.
Ach so, okay.
Also das Thema scheint Fahrt aufzunehmen und Falk, wir werden da mal die Nase reinstecken. Also ich bin da am Wochenende schon in dieses Rabbit Hole reingefallen und das sieht ziemlich interessant aus. Es kann gut sein, dass ich da nochmal auf dich zukomme, um dich da ein bisschen auszuquetschen. Dann möchte ich mal die lieben Kollegen vom Engineering Kiosk mal featuren. Da hatten sich ein paar Folgen in meiner Podcast-Queue angesammelt. Und zwar will ich da mal ganz konkret die Folgen 39, 40 und 41 mal featuren. Überhaupt, dieser ganze Podcast ist sehr zu empfehlen. Immer wenn ich deren Intro höre, bekomme ich spontan gute Laune. Vielleicht sollte ich mir das mal so mit auf irgendein Soundboard bei Kunden legen, so mich selber runterzubringen oder sowas. Folge 39 hat lustigerweise einen ähnlichen Titel wie wir in der Folge 2, nämlich die gemischte Tüte. Da fand ich das ganz interessant, als die beiden Jungs mal über ihr Homeoffice-Setup gesprochen haben. Auf jeden Fall mal nachhören. Folge 40, wie wird Mann oder Frau zum Senior Dev? Auch ganz interessant. Wir hatten das Thema auch mal, Folge suche ich nochmal raus, weil wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten, was denn so den Senior ausmacht.
Was macht den Senior aus? Genau. Das ist ja auch eine interessante Frage.
Ja, und ich glaube, da sind wir gar nicht so weit von weg, also ob das Infrastruktur oder eher Development ist, das passt ganz gut. Und Folge 41 ist pures Gold, SQL Injections, ein unterschätztes Risiko. Ich bin ja nun wirklich kein Developer, aber das ist wirklich pures Gold, diese Folge. Jeder, der da ein bisschen Interesse an Datenbanken und Security hat, einfach mal reinhören.
Bei SQL Injection denke ich natürlich an diesen wunderbaren SKCD-Comic mit Bobby Drop Tables.
Genau, sie haben ihn da auch genannt. Den habe sogar ich verstanden.
Ja, siehst du mal.
Der war hinreichend unterkomplex dafür, genau. Ja, das bringt uns auch schon fast zu den Themen, denn es gibt ein Thema, was wir hier ja relativ selten mal adressieren. Nein, jetzt kommt hier nicht wieder irgendeine Sicherheitslücke, sondern ich habe Scheiße gebaut. Und ne?
Ja, haben wir das nicht sogar zusammen? Ich weiß, welches Thema du meinst, aber diese Richtlinien haben wir ja gemeinsam ausgerollt.
Ach so, insofern, ja, aber
da will ich ja mich ja gar nicht aus der Verantwortung.
Aber das war ja nur, ich sag mal, die Richtlinien haben damit eigentlich wenig zu tun. Aber wir können das mal schön aufgreifen, denn ich habe Mist gebaut. Wobei, sagen wir es mal so, der Kunde und ich, wir haben zusammen Mist gebaut, denn wir waren uns beide sehr sicher, dass wir das Richtige tun, was wir getan haben, aber wir haben Mist gebaut. Claudia und ich waren bei einem Kunden und wir haben ein bisschen gehärtet. Auch auf Wunsch des Kunden. Und eine Sache, die wir da direkt zu Beginn mal gemacht haben, ist das UAC anzuknipsen. Meiner Ansicht nach ein total verkanntes und fälschlicherweise viel zu häufig deaktiviertes Sicherheitsfeature.
Ja, halt dieses Feature, was so anfangs das gleiche Schicksal ereilt hat wie die Windows Firewall, ist irgendwie lästig, macht es irgendwie schwierig, mach mal aus.
Genau, also ne, wir reden von der Use Account Control. Genau. Die immer dann hochpoppt und nach Credentials fragt oder zumindest dich immer daran erinnert, sag mal, Kollege, willst du das wirklich tun, was du jetzt gerade vorhast? Mhm. Und eigentlich ist das mal ganz schön, weil wenn die UAC aktiv wird und hochpoppt und man weiß nicht sofort, warum, ist das eigentlich immer ein ganz guter Hinweis darauf, mal zu schauen, was da passiert. UAC hat aber auch einen, ich will mal sagen, Nachteil und den wird der ein oder andere im Bereich der File-Services schon mal mitbekommen haben. Nämlich, was passiert, wenn du UAC aktiv hast und du fängst an, oder du hast einen Ordner, da liegt eine ACL, also eine Access Control List drauf und da sind die typischen Standardgruppen drin. Mhm. Was passiert bei aktivierter UAC im Windows Explorer?
Du mit deinem Admin-User erstmal nicht rein, weil standardmäßig ist die vordefinierten, also die Built-in-Administratoren des Servers.
Genau, die werden ja bei UAC dann gefiltert und dann hast du erstmal kein Recht. Mhm. Dann kommt so diese Abfrage hoch, du hast kein Recht, willst du Rechte übernehmen? Ja, meistens klicken die Leute ja. Und was machen sie dann? Sie übernehmen den Besitz des Ordners.
Übernehmen den Besitz und es steht dann auch namentlich
der
Administrator
ACL,
drin.
Der Benutzer drin, der darauf zugreift, genau. Hat der Kunde ein Serversystem mit einer Software drauf, welche das ist, tut jetzt hier erstmal nichts zur Sache. Und es begab sich, dass der User an das Volume D auf diesem Server nicht mehr drankam. Ja, er war auf der Konsole, als mit seinem User-Account angemeldet, wobei er jetzt mit seinem Admin-Account probiert, als auch mit dem Domänen-Administrator. Mhm. Und ja, er bekam einfach weder eine Größe angezeigt noch sonst irgendwas und kam da nicht dran. Und nachdem wir das UAC abgeknipst haben, kamen wir doch wieder dran. Mhm. Und dann wussten wir schon mal, okay, wir müssen da an den ACLs was ändern. Denn UAC abschalten ist ja jetzt nicht die Lösung.
Im Allgemeinen nicht. Ne?
Sondern die Lösung geht immer dahin, dass man sagt, man definiert eine zusätzliche Nicht-Built-In-Gruppe, gibt dir die entsprechenden Rechte und mein User packe ich da rein, dann komme ich da auch wieder dran. Nun, ist das leider bei dieser Anwendung so, also, oder nochmal einen Schritt zurück, wir haben das getan und wir haben diese Gruppe berechtigt und dann haben wir das getan, was man dann tut. Man guckt sich tief in die Augen und sagt, normalerweise müsste es ja so sein, dass diese Berechtigungen komplett durchvererbt sind. Das heißt, von dem Programmordner aus sollte sich das ja eigentlich durch diese ganzen Unterordner durchziehen.
Irgendwas lässt mich ahnen, dass es hier nicht so war.
So, also haben wir gesagt, okay, gibt so einen lustigen Haken dann bei den Berechtigungen, dass man sagen kann, ja, tritt das mal auf alle anderen Unterordner durch, die ne, Rechte vererbt bekommen. Das haben wir getan.
Hat dann das Telefon geklingelt?
Eben nicht.
Oh.
Weil danach hat der Kunde getestet und gesagt, ja geil, funktioniert ja alles super. Ja, er kam mit seinem User dran, es hat offensichtlich alles User funktioniert. Wir haben uns noch kurz geplaudert, freundlich verabschiedet und dann bekam ich nach einer halben Stunde an und sagte, es funktioniert doch nicht. Und warum hat es bei seinem Test funktioniert? Naja, weil er mit seinem User getestet hatte, der sowieso alle Rechte hatte. Das, meine lieben Freunde, ist der Grund, warum ihr mit euren Admin oder warum eure normalen Benutzer niemals Adminrechte haben sollten. Ne? Ihr könnt Probleme einfach nicht erkennen, die eure Anwender haben. Naja, da ich diese dreckelige Software leider kenne, oder was heißt kenne, das letzte Mal, als ich in dieser Software gearbeitet habe, das ist ja, ziemlich genau 23 Jahre her und da lief sie noch unter Novell. Aber damals habe ich sie schon hassen gelernt.
Ich habe sie nur flüchtig kennengelernt, das ist mir auch unsympathisch.
Ja. Und wir wussten sofort, was das Problem war, denn dass halt in einem bestimmten Unterordner werden Daten von Benutzern abgelegt und diese Ordner pro Benutzer haben Berechtigung dann entsprechend für den zugreifenden Benutzer. Das heißt, in der ACL war dort zusätzlich zu den vererbten Rechten noch der Benutzer eingetragen. Oder aber auch, das hat der Kunde selber gemacht, dann entsprechend Gruppen.
Und diese Benutzer sind eben rausgeflogen in dem Moment, als ihr den Haken gesetzt habt. Okay.
So. Was nun, was tun? Ich brauche nur die Berechtigungen. Also ein Restore zum Beispiel mit Veeam schied aus, weil ich möchte ja nicht die Daten verlieren, die seit dem letzten Backup, also dann von dem Abend zuvor gemacht wurden. Die will ich ja nicht verlieren und ich brauche eigentlich nur die Berechtigungen wieder. Was tun? Was wäre denn dein Ansatz gewesen? Ich meine, du kennst die Lösung.
Ich kenne die Lösung, aber sowas Ähnliches habe ich auch tatsächlich schon mal gemacht, nämlich irgendwie als so ein ganzer Batzen Ordner verschwunden war bei einem Kunden, da bin ich tatsächlich hingegangen und habe das eine Volume-Schattenkopie vom Server gemountet in ein Laufwerk und von da aus dann die Sachen zurückgeholt. Aber dir ging es um Berechtigungen, ne?
Mir ging es konkret nur um Berechtigungen und nein, leider hatte ich keine Volume-Shadow-Copies zur Verfügung.
ICLS mit Backup.
Moment, wie sprichst du es aus?
Du kannst auch ICACLS sagen.
Auf jeden Fall ein fürchterlicher Zungenbrecher.
Genau. Du kannst auch iCalcs sagen, aber das erinnert mich an Taschenrechner.
Nee, eigentlich ist es ja iCackles.
Ja, hast du auch wieder recht.
Oh Gott, ja. Die Lösung war am Ende, also wir mussten da jetzt glücklicherweise nicht lange rum überlegen, sondern mir war relativ schnell klar, scheiße, ich brauche ICACLS, heißt das kleine Tool, das ist bei jeder Windows-Installation mit dabei, weil damit kann man Permissions in Dateien sichern und auch wiederherstellen. Die Frage war dann nur, woher? Und da kam mir dann glücklicherweise ein Feature von Veeam ganz gelegen, nämlich die Instant Recovery. Das heißt, wir haben über eine Veeam Instant Recovery das Datenlaufwerk wiederhergestellt, als zusätzliche Platte an den Server gemountet, haben dann mit ICACLS Safe die Berechtigung von diesem Ordner in der Datei gedumpt. Ein Textfile hatte übrigens nachher 78 MB.
Oh, ja, okay. Das wäre viel händische Arbeit gewesen.
Genau. Und beim Restore über /Restore kann man dann halt sagen, wende das bitte auf diesen Ordner wieder an. Und der verteilt die Berechtigung dann neu. Das geht dann auch relativ zügig.
Das ist sehr cool, sehr praktisch. Geht das auch mit, wäre das auch gegangen mit Robocopy/S, also SO?
Robocopies.
also nicht dazu so wiederherstellen, sondern... Ach so,
dass du Robocopy verwendest, um nur die Permissions zu kopieren. Mhm. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, ob man Robocopy benutzen kann, um, also ne, du kannst es benutzen und halt kannst Daten ohne Security Informations kopieren, aber ob du jetzt von Dateien nur die Permissions kopieren kannst.
Ich meine, oder es ist vielleicht nur der, ne?
Wobei, doch stimmt, was man natürlich hätte machen können, ist mit Robocopy, du kopierst die Dateien von der Instant Recovery auf das Original und sagst, ne, kopier.
Wobei, das willst du ja eigentlich nicht. Nee,
willst du eigentlich nicht, ne?
Das willst du eigentlich nicht.
Weil,
aber ich meine, man kann auch mit Robocopy so als alternativen Weg.
Genau, auf jeden Fall musste ich ziemlich rumkaspern. Mhm. Wo ich doch eigentlich nur Permissions wieder haben will.
Ja, also ja, ne, warum?
Das Lustige ist, das ist durchaus ein Feature, was es halt woanders gibt. Und naja, es begab sich dann,
dass ich
dann...
Du sagtest am Dienstag, nee, am Mittwochmorgen oder sowas, sagtest du noch zu mir, boah, das wäre ja mal ein cooles Feature für Veeam, ne, wenn man Permissions wieder herstellen könnte.
Genau, weil Veeam kann das einfach nicht. Und diesen Feature-Request gibt es seit 2016. Mhm. Aber du hast den Mittwoch der letzten Woche schon angesprochen.
Ja,
Spoiler Alert.
Spoiler Alert.
Veeam Version 12 bringt ganz überraschend genau dieses Feature mit. Man kann mit Veeam 12 in Zukunft auch nur Permissions wiederherstellen. Mhm. Ja, ganz untypisch für uns beiden. Wo haben wir uns rumgetummelt? Ja. Im Doppelpack?
Wir waren auf Tour, bei Veeam on Tour. In Köln, im Hyatt.
Genau.
Also wirklich untypisch für uns. Also, ja, sag nichts Falsches, ich wohne da auf der Rheinseite.
Ja, ich habe da auch lange gewohnt. Also ich verstehe das ganze Konzept mit ne, Schelsig sowieso nicht. Ich verstehe gar nicht, was ihr habt. Genau, wir waren nämlich mal bei Veeam on Tour im Hyatt in Köln auf einer Konferenz. Und das ist ziemlich ungewöhnlich für uns.
Ja, machen wir normalerweise gar nicht. Weil ich meine, gut, ja, nachvollziehbarerweise kostet Das kostet halt Geld, ne?
Ja, wenn wir sagen, wir melden uns zu einer Konferenz, dann steht hier schon wieder irgendjemand mit Tränen in den Augen und sagt, oh, aber das kostet uns doch. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber man muss ja leider schon sagen, also dass die meisten, ich meine gut, jetzt hat man natürlich 2 Jahre wegen Corona gar keine Veranstaltungen. Mhm. Und auch davor, man muss das halt dann immer mit seinem eh schon vollen Terminkalender noch übereinbringen.
Richtig, aber wenn man es rechtzeitig bucht, dann ist das machbar.
Ja, genau, wenn man es rechtzeitig bucht. Und ich meine, wir hatten ja sogar wir sind ja jetzt nicht aus Spaß an der Freude dahin gegangen, sondern waren dort mit Kunden verabredet.
Ja, die haben dann allerdings leider kurzfristig nicht gekonnt, beziehungsweise waren krank und dann guter Grund. Aber wir haben uns das dann trotzdem mal gegönnt. Das war auch sehr, sehr nett, muss man sagen.
Also für eine Post-Corona oder Prä-Corona-Herbstwellen-Veranstaltung, ziemlich groß. Also muss man schon sagen, die haben ja schon ordentlich aufgefahren, ne?
Mhm. Es war voll, es war wirklich voll.
Es war richtig voll, das hättest du geschätzt. 200 Leute.
Ja.
Im Kölner Hyatt, also auch so eine ganz schöne Location, ist halt eher so ein Konferenzhotel, das heißt, zumindest was das angeht, so mit Technik, dafür war gesorgt. Und es war halt eine rein technische Veranstaltung. Das hatte man auch, hatte Veeam mir dann auch relativ schön klargestellt. Es ist eine rein technische Veranstaltung. Mhm. Das heißt, es gab dann halt technische Vorträge, die sich halt alle komplett, sag ich mal, nicht nur Veeam 12 ranken, sondern halt auch das ganze Thema Ransomware. Wobei doch, es ist schon alles, sag ich mal, ne, im Hinblick auf Veeam 12. Und deswegen gab es dann auch schöne Vorträge und Live-Demos. Mhm.
Und ne, all wirklich, wirklich tief drin im Produkt auch, ne, was du immer merkst, wenn Leute Fragen stellen und derjenige, der den Vortrag hält, diese Fragen einfach aus dem Ärmel schüttelt und beantwortet, muss man sagen, die wissen da echt, wovon sie reden.
Das war schon okay, genau. Ja, cool. Kunden waren nicht da, aber kurz vor dem letzten Slot standen wir beide dann halt da so an einem Tischchen, quasi wie die Gazellenherde in der Savanne an der Tränke. Bis das Leittier dann auf einmal den Hals nach oben reckte, weil es Getrappel hörte. Und wer trappelte uns da entgegen? Werte Ex-Kollegen. Nein, dummerweise waren wir dann jetzt tatsächlich da in der Falle. Wir kamen nirgendwo hinweg.
Meinst du, wir sind in so schlechter Erinnerung?
Ich auf jeden Fall.
Du? Warum?
Ah, ich bin doch. Nein. Schönen Gruß an die Ex-Kollegen. Keine Ahnung, ob ihr das hier hört.
Falls sie zu hören. Ich meine, so eine Andeutung gehört zu haben. Aber
genau, das nächste Mal vielleicht auch einfach mal rumfragen, wer dann da ist. In diesem Fall habt ihr die falschen Kollegen gefragt, die sind dann das nächste Mal da. aber das war ja dann eher schon zum Ende der, der Veranstaltung. Eigentlich ist das ja eher ungewöhnlich, ne? So mit Konferenzen. Ich meine, man hört das immer wieder, geht auf Konferenzen. Ich meine, ich war auch noch nie auf einer VMworld. Ja.
Ja.
Keine Ahnung. Das ist
ja gut, die sind aber auch selten irgendwie in der Nähe, oder?
Ja, gut, ich kann ja trotzdem irgendwie hier lustig nach Barcelona ballern und.
Nee, ich würde auch gerne nach Barcelona ballern, aber.
Weiß ich nicht. ich tue mich da immer sehr schwer. Ich meine, das ist zwar ein Happening, was man halt mal mitnehmen kann, aber das ist halt auch schon irgendwie dann, weiß ich nicht, mehrere Tage, die man dann da irgendwo in seinem eh schon vollen Terminkalender abzwacken muss, mit Familie koordinieren muss. Meine Frau wird sich bedanken, wenn ich sage, sorry Schatz, ich lasse dich mit 3 Kindern alleine, ich bin da gerade mal 3 Tage in Barcelona.
In Barcelona vor allem.
Und dann, ne?
Nein, nur am Arbeiten.
Dann krieg ich aber um 9 den Kontrollanruf, ob ich im Bett liege.
Ja. Ja. Nein.
Nee, muss man jetzt vielleicht auch dann in der Post-Corona-Zeit noch mal neu denken.
Mhm. Ja gut, Post-Corona-Zeit, ob die jemals kommt, weiß ich nicht. Aber.
An der Qualität dieser Veranstaltung. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen gebeutelt mit schlechten Veranstaltungen.
Okay, ich habe da wenig Erfahrung, auf die ich da zurückgreifen kann, zu vergleichen. Also ich fand das schwer beeindruckend. Also ich fand das war schon ganz nett.
Was waren denn so, oder wir haben ja gemeinsam dann überlegt, was denn so unsere Highlights sind. Ja, was ist denn so dein...
Mich musst du da noch nicht lang fragen, ne?
Was ist denn dein Highlight?
Mein Highlight in der Version 12.
Ja.
Ja, ganz eindeutig mit weit, weit, weit Abstand der Group Managed Service Account.
Genau, du bist ein bisschen rot geworden, als das auf den Folien kam und du bist nervös auf deinem Stuhl hin und her gerutscht. Ich habe dich gedanklich schon die Beta downloaden sehen.
Ja.
Und ich habe auch deinen Gesichtsausdruck gesehen, als dann auf der Folie irgendwo stand, dass dann der Veeam Backup Server die Credentials für den GMSA aus dem AD bezieht und man hat direkt gesehen, du wolltest eigentlich aufspringen und direkt dir an der Frage losschreien. Du konntest dich noch gerade zurückhalten.
Ja, gerade so. Wie der Rest des Saals habe ich mich dann da zurückgehalten. Nein, also folgender Umstand zum Hintergrund. Group Managed Service Account, nur um das nochmal kurz aufzurollen, ist ein spezieller Service Account in der Active Directory. Das ist ein User, dessen Passwort in der Active Directory bekannt ist und man vergibt an bestimmte Server die Berechtigung, dieses Passwort auszulesen und diesen Account damit zu verwenden. So, jetzt sind wir aber ja brav hingegangen, weil Backup und Hardening und so weiter haben alle Veeam-Backup-Server schön aus der Domäne rausgenommen. Ja? Mhm. Und entsprechend hat sich mir natürlich sofort die Frage gestellt, wie verwende ich dann den Group Managed Service Account, weil es gibt kein Computerkonto für meinen Backup-Server. Aber was es gibt, weil wenn man sich da näher mit befasst, wenn dein Backup-Server außerhalb der Domäne ist und du sicherst damit Kisten in der Domäne, ist natürlich die Authentifizierung in-guest mit NTLM. Weil das eh nicht so schön ist, brauchst du halt in der Domäne ein Guest-Interaction-Proxy. Also kein Backup-Proxy, ein Guest-Interaction-Proxy. Um dann das eigentliche Backup mit Kerberos durchführen zu können. Und die Kernfrage, die sich mir da aufdrängte in dem Moment, als ich diese Folie sah, war eben, macht das jetzt der Guest Interaction Proxy, das Abrufen von diesem GMSA, oder muss ich meinen Backup-Server wieder in die Domäne nehmen? Und glücklicherweise lautete die Antwort ja genauso, wie wir es hören wollten. Es macht der Guest Interaction Proxy, alles ist schick, alles ist gut. Was mich an meine zweite Frage, die ich da hatte an der Stelle, Guest Interaction Proxy, der funktioniert nicht im Zusammenhang mit Agent Backups. Das heißt, wenn du physikalische Maschinen hast, die du sicherst mit Veeam, da kannst du keinen Guest Interaction Proxy angeben. Das ist ein bisschen schade, auch das kommt nicht in der Version 12, wurde uns gesagt. Aber immerhin, ne? 95% happy.
Ja, definitiv. Ne? Ich meine, erleben wir ja oft genug, dass genau diese Service-Accounts für Veeam, für Tier 1, für Tier 0, das sind eben dann am Ende des Tages doch dann ziemlich hochprivilegierte Konten mit einem Kennwort,
ja,
die auf allen möglichen Kisten Rechte haben.
Mhm. Ganz besonders die Accounts, mit denen du Domain-Controller sichern möchtest,
sind Tier 0-Accounts.
Das sind nicht nur Tier 0-Accounts. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, etwas anderes oder sagen wir mal, die Berechtigung dafür anders darzustellen, ist über die Domain-Admins. Mhm. Ne, und das hat mir schon immer ein bisschen wehgetan. Also wenn es jetzt gereicht hätte, die irgendwie Sicherungsoperatoren, auch wenn diese Gruppe auch hoch privilegiert ist, gar keine Frage. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Least Privilege ist irgendwie immer anders.
Ja gut, das wird sich jetzt auch sicherlich nicht mehr ändern. Was sich aber sehr wohl ändert, das hat Veeam, das war auch, also wenn man das immer so rückblickend betrachtet, gab es zwei große Punkte. Das eine war dieser ganze Thema Ransomware-Schutz, den sie da mit der V12 relativ hochgehangen haben. Und das andere ist das Thema Object Storage, wo sie auch ziemlich drauf rumgeritten sind, was sie da alles können. Und ein Thema, was meiner Ansicht nach relativ kurz abgehandelt wurde, war dieses ganze Thema Cloud Mobility. Dass du nämlich mit der Veeam 12 zum ersten Mal so richtig in der Lage sein wirst, zu sagen, du sicherst On-Prem, sicherst Restores meinetwegen nach Azure oder du sicherst in Azure und machst einen Restore nach AWS. Also diese ganzen Szenarien für Backup und Restore zwischen On-Prem und, sag ich mal, den drei großen Hyperscalern, Azure, Google Cloud und AWS, das haben sie jetzt nochmal ganz ordentlich aufpoliert. Und das finde ich ziemlich beeindruckend. Also gerade dieses Thema, und das hatten sie ja dann auch in der Demo gezeigt, diese Möglichkeit von einer Disaster Recovery in Azure zum Beispiel rein, das ermöglicht ja ganz viele Sachen, auch überhaupt dieses Thema auch Migration dann darüber einfach abzufackeln. Wunderbar. Was ich an der Stelle interessant fand, das war, ich weiß nicht, ob es so ein Seitenhieb war, aber es gab dann wohl, oder es gab ja dann eine Frage aus dem Publikum, wie das so mit, es ging, glaube ich, um Support für ein bestimmtes Feature, was Hyper-V anging, und da sagte man relativ unumwunden, wird nicht kommen, weil unserer Ansicht nach, also ne, mit Ansicht von Veeam, stirbt Hyper-V einen langsamen Tod.
Ja,
und das passt ja auch ein bisschen zu dem, was Nutanix uns schon mal gesagt hatte, dass sie sagen, naja, so unseren Hyper-V-Support, den lassen wir jetzt eher mal so ausphasen.
Wobei ich, der Hintergrund der Frage war, glaube ich, gewesen, dass immer bei dem Thema Cloud Mobility stand am Anfang der VMware Hypervisor. Da stand nicht Nutanix, da stand nicht Hyper-V.
Stimmt, genau. Also wenn du Cloud Mobility so richtig nutzen willst, dann musst du irgendwie von VMware kommen oder nach VMware quasi gehen. Aber ich sag mal, das fackelt ja zumindest, sag ich mal, 95% unserer Umgebungen ab. Insofern kann ich damit ganz gut leben. Bei einem Feature, was nämlich dann die Erweiterung der Datenbank-Plugins, der Enterprise-Plugins anging, da haben wir auch direkt mal für ein paar Kunden Use Cases erkannt, nämlich Backup und Restore aus dem Management Studio für SQL direkt heraus. Also mit den neuen Plugins wird es möglich sein, da die Jobs direkt in dem Management Studio zu bauen.
Sehr, sehr praktisch. Also wenn ich denke, teilweise bei Kunden, die dann irgendwie so einen Staging-Server dann immer sich gebaut haben, um dann mit 5 verschiedenen Versionen von SQL-Instanzen da drauf und sowas. Nee, jetzt kannst du dann demnächst einfach aus dem SQL-Management-Studio.
Ja, überhaupt diese Diskussionen auch immer wieder mit Datenbank-Teams, dass sie sagen, ich will mein Backup aber selber machen. Ich will nicht hier irgendwie ein externes Tool nutzen. Und jetzt können sie halt dann tatsächlich aus dem Management-Studio heraus ihre Backup und Restores mit Veeam machen, aber eben dann aus dem Management-Studio heraus gemanagt. In dem Zusammenhang natürlich auch interessant, die Abkehr von Microsoft SQL als Datenbank-Backend für Veeam. Ne? Veeam bringt ja eine SQL Express mit. Wenn man größere Installation hat, dann ist natürlich dann schnell mein SQL-Standard dahinter, und da sagt Veeam, nö, das knipsen wir ab.
War jetzt, glaube ich, hauptsächlich aus welchen Gründen?
Lizenz,
aus Kosten
und Performance. Genau.
Ne?
Also so diese SQL Express scheint wohl gerade in kleineren oder in gewachsenen Umgebungen scheint die SQL Express dann doch eher mal ein Performance-Bottleneck zu sein. Plus natürlich dann überhaupt dieses Lizenzthema. Und das haben wir ja auch gesehen, ich weiß, damals HPE Data Protector, jetzt Microfocus Data Protector, ist ja auch dann mal irgendwann in Richtung Postgres gegangen, weg von der IDB oder beim vCenter ist eine Postgres drunter. Und das finde ich ziemlich cool. Und da wird es natürlich auch dann einen Migrationsweg geben, mit dem man dann von den bestehenden oder von der bestehenden Datenbank hin in eine Postgres migrieren kann. Das ist eigentlich ziemlich cool.
Bin ich mal sehr gespannt drauf, ne, weil was mich überrascht hat, war zumindest die Andeutung, von demjenigen, der den Vortrag gehalten hat, dass auch beim Restore quasi die Gesamtzeit des Restores deutlich abgenommen hat mit Postgres darunter. Und mir war gar nicht bewusst, dass dann die SQL-Datenbank und die Microsoft SQL-Datenbank das so spürbar ausgrenzt.
Ja gut, du hast es natürlich dann durchaus schon mal, wenn du so File-Restores hast, ne, wenn du dann irgendwie so browsen oder sowas, das dauert dann schon ein bisschen, bis er das alles aus der Datenbank geschlabbert hat. Überhaupt haben sie jetzt eine ganze Menge unter der Haube auch gemacht, auch das, sodass man jetzt Backup-Jobs oder die Backup-Files von VMs zwischen Backup-Jobs migrieren kann, dass man für einzelne VMs Active-Fulls innerhalb einer Chain triggern kann und nicht mehr das ganzen, die ganze Backup oder die ganze, den ganzen Job als Active-Full machen muss. Da haben sie jetzt relativ viel Hirnschmalz reingesteckt, ein paar sehr, sehr, sehr schöne Detailverbesserungen reingebracht. Also ich glaube, wie 12 wird eine ganz, ganz hübsche Version werden.
Eine Sache noch, der Repository-Move, den fand ich auch ziemlich cool.
Ja.
Weil wir haben immer, wenn man einen neuen Backup-Server baut, man hat ein Repository, wo alle Daten, Backup-Daten drin liegen, du baust ein, du baust ein neues Repository, weil, keine Ahnung, du hast ein neues Speichersystem, whatever, und musst dann die Daten darüber kriegen, dann war das bislang immer so, ne, musste halt händisch kopieren und dann musste das Repo hinzufügen und dann scannen und umständlich und weiß ich nicht. Geht jetzt dann ab Version 12 alles aus Veeam selber heraus?
Ja, das war auch ziemlich cool. Aber es ist auch wieder so eine Detailverbesserung halt. Ne? Mhm. Das ist jetzt, sag ich mal, nicht irgendwie so eine Riesenänderung, aber halt so eine Detailverbesserung. Ja. Aber die macht halt einem das Leben dann am Ende des Tages echt.
Genau.
Echt leichter.
Weil das eben Dinge sind, wie das mit dem Restore Permissions, ne? Mhm. Das sind die Dinge, die man dann, wenn man es braucht, wirklich schmerzlich vermisst.
Genau, richtig. Ja, schmerzlich vermisst habe ich nicht, wie hieß es noch? Kasten vor Veeam oder bei Veeam. Also eine von Veeam aufgekaufte Backup-Lösung für
Das ist doch nur nicht unser nicht
Kubernetes.
Unser, ja, genau. Das ist einfach nicht unser Gebiet. Also, ne? Ich kann damit so viel nicht anfangen.
Ne, zum Kontext, irgendwie, weiß nicht, vor 2 Jahren oder so hat Veeam sich dann mal überlegt, okay, so Container sichern wäre ja schon ganz cool. Oder das müssen wir jetzt nicht irgendwie selbst erfinden und haben dann irgendwie Kasten.io gekauft. Und was ich irgendwie ziemlich putzig fand, war, dass sich der Speaker dann erstmal darüber lustig gemacht hat, dass ihm keiner erklären konnte, wohin dieser Name Kasten kam. Dass man aber innerhalb von Kasten offenbar dann auch mit dem Begriff Kanister zu tun hat und es da um Container geht. Das scheint mir dann schon irgendwie zusammenzupassen.
Er hat ein deutsches Wörterbuch aufgeschlagen und hat geschaut, was Container so alles heißen kann.
Meinst du,
ne?
Da wollte uns irgendein Silicon Valley Startup, wollte die Deutschen mal trollen?
Vielleicht. Aber was ich ja durchaus nicht unspannend fand, war die Information, wenn du so etwas betreibst, du betreibst Container, du betreibst eine Kubernetes Farm, nennt man das so? Ich weiß es nicht. Egal. Also ich bin wirklich sehr weit weg aus dem Thema. Wenn du das betreibst und das Ganze mit Veeam sicherst auf VM-Ebene, dann wird das nach dem Restore nicht notwendigerweise funktionieren oder nicht funktionieren, Punkt.
Genau, weil halt dann auch vielleicht einfach Konfigurationen auseinandergelaufen sind und States nicht da sind.
Genau.
Also ja, da braucht man eine Lösung für und die haben sie gebracht. Also auch das Office 365 Backup haben sie ja aufpoliert in der Version 6a. Ganz witzig da der Hinweis darauf, also wenn du dann jetzt Chats sichern willst, dann wird das ein kostenpflichtiges Feature werden. Also was heißt ein kostenpflichtiges Feature? Aber wenn du dann mit dem Office 365 Backup von Veeam dann deine Teams Chats, also nicht Teams, sondern Teams Chats sichern willst, dann musst du dafür die Graph API befummeln und dieses Befummeln lässt sich Microsoft bezahlen.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob die damit wirklich 1:1 Chats meinten.
1:1.
Ich meine, das haben sie nämlich eben nicht gesagt. Aber, also genau das Gegenteil. Aber das müsste man dann mal im Auge behalten. Aber es kommt ja erst dann, wenn Microsoft sagt, so jetzt machen wir sie scharf, die Graph API und jetzt geht es auch gar nicht mehr anders.
Diesen Teil der Graph API, genau. Weil bisher macht es bei EWS und das wird dann halt verlagert. Ich meine, klar, alles geht in die Graph API. Aber ganz, ganz spannend.
Ja, aber ne, Veröffentlichungsdatum haben sie sich ausgeschwiegen.
Es wurde natürlich gefragt, es wird irgendwie Q1 werden, aber es ist fertig, wenn es fertig ist.
Genau, das ist der Satz, der gefallen ist. Es ist fertig, wenn es fertig ist.
Genau, fertig war ich auch, nachdem ich das letzte Mal.
Schöne Überleitung.
als ich das letzte Mal eine Default Domain Policy wiederherstellen musste, die kaputt gefummelt war. Wie bin ich darauf gekommen?
Hat man ja noch nie gesehen. Wer hat denn seine Default Domain Policy kaputt gefummelt?
Also die war wirklich hinüber. Kunde, kein Greenfield AD, sondern eher Brownfield, und braun war wirklich braun, weil ich hatte einen Azure AD Sync, ich habe einen Azure AD Sync migriert, und der Service wird gestartet als NT-Service AD Sync.
Ja.
Soweit schick. Der installiert dann irgendwann auch nachts mal Patches, startet neu, alles schick. Irgendwann meldet sich der Kunde und sagt, wir haben seit drei Tagen keinen AD-Sync mehr. Okay. Oh, der Dienst läuft nicht. Dienst lässt sich nicht starten. Kennwort raus, gelöscht, okay, geklickt, okay, Dienst lässt sich wieder. Kriegst ja diese Meldung von, ich habe den Dienst jetzt als hier zum Starten eingetragen, startet wieder. 4 Wochen später das gleiche Spiel. Und ich denke mir, Moment. Irgendwas spielt doch da an meiner lokalen Sicherheitsrichtlinie rum, wo ja eingetragen wird, welche Dienste starten dürfen. Standardmäßig steht ja die, wie war das, NT Services, All Services in deiner lokalen Sicherheitsrichtlinie drin mit Log on a Service. Also Log on a Service dürfen alle NT Services, All Services. Also, ne, alles, was sich als lokaler Dienst da macht. Herr, guckst du mit AirSop nach und denkst dir, stimmt, die Default Domain Policy überschreibt das. Und in dieser Default Domain Policy steht ein bunter Blumenstrauß an Konten, die als Log on a Service definiert sind.
Ich frage jetzt nicht, warum. Ich will gar nicht wissen, warum.
Ich habe das auch nicht hinterfragt. Ich äußere das dem Kunden gegenüber, dass ich das für ein Problem halte, und ihm dämmert, ach, das ist der Grund dafür, warum auch auf anderen Servern bestimmte Dienste ab und zu nicht mehr starten.
Was sagt man dazu?
Ja, ich habe da noch ein bisschen rumgesucht und fand dann halt auch deaktiviertes Auditing und hin und her. Und ich habe dann nach ein paar Minuten aufgegeben, das mit einer sauberen Default Domain Policy abzugleichen. Sondern kam dann zu dem Schluss, dass die beste Idee sein wird, einfach die Default Domain Policy neu zu machen. Und dafür gibt es das lustige kleine Tool DCGPO Fix. Kann man einfach auf Domain Controller / Fragezeichen, und dann bekommt man die dafür notwendigen Parameter. Ich habe einfach die Default Domain Policy und die Default Domain Controller Policy, die habe ich im gleichen Zuge nämlich dann auch neu gemacht, umbenannt, einmal ausführen. Target, einmal DC, einmal Domain, dann hast du zwei jungfräuliche Gruppenrichtlinien und alles ist sehr schick, und auf einmal waren dann auch diese ganzen Probleme gelöst.
Ja, sehr, sehr spannend.
Genau, also ne, sowas wie Log on a Service, sowas macht man nicht in der Default Domain Policy. Das bringt nur Unglück.
Ja, gut zu wissen.
Unglück bringt es übrigens auch, wenn man einem M365-Benutzer die Lizenz mobst. Wie sieht der typische Workflow aus? Benutzer scheidet aus dem Unternehmen aus.
Sehr spannende Frage. Was machen wir mit der Mailbox? Wird die noch gebraucht? Wird die irgendwo weggesichert?
Manche kommen auf die Idee zu sagen, ja, der ist ja nicht mehr im Unternehmen, egal, diese Lizenz kostet ja Geld, ne? Wenn da so ein M365E3 dran hängt oder sowas, ne? Und dann nimmt man die Lizenz weg. Was so, passiert?
Die Mailbox verschwindet.
Korrekt.
Wird 30 Tage, wird die aber noch vorgehalten.
Genau, die ist dann in einem sogenannten Soft-Deleted State. Und dann ist auch alles schick. Kunde hatte damit bisher weniger zu tun, beziehungsweise bisher ist es halt irgendwie nie negativ aufgepoppt. Hier ging es um so einen Mitarbeiter, der schon seit einem Jahr aus dem Unternehmen war, und man hat dem Benutzer dann jetzt mal die Lizenz weggenommen.
Aber jetzt erst auch.
Ja, und dann war halt die Mailbox weg. Und dann kam der Aufschrei, wir brauchen die Mailbox noch, da gucken wir regelmäßig rein. Aha.
Oha.
Gut, muss man mal über seinen Austrittsworkflow nachdenken?
Ne? Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Weil normal gehst du dann hin, ziehst dir einmal einen Export und dann machst du eine Mail-Weiterleitung irgendwas.
Pro-Tipp.
In eine Shared Mailbox umwandeln.
Ja, alles weil die möglich. Kosten keine Lizenz. Also wenn ihr irgendwie Mailboxen habt, die ihr noch aufheben müsst, macht eine Shared Mailbox draus. Aber ne, wir sind ja ein technischer Podcast, das heißt, wir überlegen jetzt nicht, was hat der Kunde mit seinem Workflow falsch gemacht, sondern genau. Es ging ja darum, was machen wir jetzt? Mhm. Ne? Einfachster Fall, du weist dem User einfach wieder die Lizenz zu. Dann geht Exchange selber hin und sagt, ach guck mal, da im Soft-Deleted, da liegt ja noch eine Mailbox, geil, die hänge ich wieder dran und alles ist wieder schön.
Aber das haben sie gemacht und ich nehme an, es hat nicht geklappt.
Ja, wenn es geklappt hätte, hätten wir jetzt kein Thema.
Genau.
Genau, es hat nämlich nicht geklappt. Und dann gibt es auch tatsächlich ein Commandlet, nämlich undo soft-deleted mailbox, mit der man das Ganze wiederherstellen soll. Und auch das ist auf einen Fehler gelaufen. Fun Fact, dieser Fehler deutete darauf hin, oder zumindest aus der Fehlermeldung deutete alles darauf hin, dass der Benutzer endgültig gelöscht wurde. Wurde er aber nicht. Also der Benutzer wurde weiterhin brav synchronisiert.
Also der wurde auch nicht irgendwie on-prem gelöscht und dann haben sie festgestellt, oh, habe ich Mist gebaut, haben sie einen neuen angelegt. Genauso,
nein. War ja meine erste Vermutung, lässt sich aber relativ einfach gucken, indem du nämlich einfach mal bei dem Cloud-User dir die Immutable-ID anguckst und dann das dazu korrespondierende, also da hängt es jetzt ein bisschen von der Version des Azure AD Connect ab. Bei sehr alten Versionen ist die Object GUID, bei neueren gibt es so eine MS, DS, irgendwas, Consistency
GUID.
Genau. Mhm. Wenn du die nimmst, ich glaube Base64 irgendwie und dann kriegst du die Immutable ID raus, das ist auch dieser Source Anchor. Das ist übrigens das Attribut, an dem Azure AD festmacht, ob es, ne, also darüber wird das Mapping gemacht zwischen dem On-Prem-Objekt und dem Azure AD-Objekt.
Ist immer sehr praktisch zu wissen.
Nicht der UPN oder sowas.
Das ist immer sehr praktisch zu wissen, wenn man mal so eine Situation hat, dass man einen User mit einem vorhandenen Cloud-Objekt verknüpfen muss.
Korrekt.
Das kann man nämlich setzen in der lokalen Active Directory, kann man das setzen und dann weiß Azure auch, mit welchem Online-User.
Genau, damit Online lassen sich dann auch so Schweinereien machen, dass man dann so ne ein Azure AD trennt, dann hast du ja nur noch Cloud- oder Cloud-Only-User und wenn dann irgendwie On-Prem sich an deinem User was ändert, dann kann man darüber Schweinereien machen und das dann wieder zurechtflicken.
Ich habe das auch in einem anderen Kontext mal gebraucht. Du erinnerst dich doch bestimmt daran, als die ersten Kunden sich dafür angefangen haben zu interessieren, stellte sich schnell raus, okay, guck mal, wenn der Kunde einen Volume-Licensing-Zugang hat, dann hat der auch schon einen Tenant. Und häufig ist damit eine E-Mail-Adresse schon verknüpft gewesen.
Ja.
Und wenn wir jetzt versuchen, einen User zu synken, der genau diese E-Mail-Adresse hat, das funktioniert so nicht. Also muss man an der Stelle mit solchen Tricks arbeiten und dann die Anchor-ID bearbeiten.
Zeit verlieren.
Ja, aber
naja, auf
deine
jeden
Mailbox.
Fall, undo soft delete Mailbox half auch nicht. Aber der User war halt on-prem immer noch da und er wurde auch immer gesynkt. Das war es also nicht. Naja, ich habe dann ein bisschen hin und her geforscht, gemacht, getan, ein bisschen Forensik betrieben und stolperte irgendwann darüber, dass der On-Prem-Exchange, der keine Mailboxen mehr hielt, sondern nur noch für das Recipient-Management zur Verfügung stand, tatsächlich noch eine Remote-Mailbox kannte von diesem User. Du hast auch gesehen, wenn du dir dann im Office 365 bei den aktiven Usern diesen User angeguckt hast, stand auch immer drin, ja, wir bereiten die Exchange-Online-Mailbox für den User vor.
Oha.
Hä? Und du hast auf einer anderen Seite gesehen, dass er da auf einen Fehler gelaufen war, inklusive einer Correlation-ID. Da gab es also tatsächlich offenbar irgendein Problem. So, und dann, ne, was macht man dann? Ich bin dann hingegangen und habe auf dem On-Prem-Exchange diese Remote-Mailbox weggetreten. Azure AD, Delta Sync. Siehe da, auf einmal hat mein Benutzer wieder eine Cloud-Mailbox.
Okay, aber es ist
war
nicht
leer.
Die. Ah,
genau,
okay.
Die war leer. So, aber mit einer leeren Mailbox.
Kann man ja was anfangen.
Kann ich ja wieder was anfangen. Weil da gibt es dann nämlich die Möglichkeit, dass du über New Mailbox Restore Request tatsächlich eine Source- und eine Target-Mailbox angibst. Nämlich Source-Mailbox ist die Soft-Deleted-Mailbox. Da gibst du dann entsprechend eine ID an. Und auch dann die neue Target-Mailbox gibst du an als mit der Exchange-GUID. Sagst dann noch hier, weil er beschwert sich dann erstmal darüber, dass der Legacy-DN nicht passt zwischen den beiden Mailboxen.
Der Legacy-DN passt, ja, okay.
Kannst halt sagen hier, ne, Low Legacy-DN-Mismatch und dann feuerst du den ab. Und dann geht er hin und kübelt die ganzen Daten aus der Soft-Deleted-Mailbox in die neu erstellte Mailbox. Ich musste dann noch ein bisschen rumtouren, Weil es gab dann irgendwie erst dann bei 99% gefailed wegen Large Item. Gut, das kann man dann mit Large Item Limit hochsetzen und Accept Large Data Loss setzen. Also kann man dann Set Mailbox Restore Request, kann man das dann halt entsprechend setzen. Dann machst du nochmal ein Resume und dann ist das Ding auch wieder da. Und dann ganz am Ende noch ein Enable Remote Mailbox auf dem On-Prem Exchange, um dann halt dort in der Exchange.org diese Remote Mailbox wieder sichtbar zu machen.
Ja.
Und der Kunde hat sich dann heute, es war am Freitag, und der Kunde hat sich dann heute gemeldet und war sehr glücklich darüber, dass die Daten alle wieder da sind, dass die Kollegen wieder darauf zugreifen können. Und ich habe wieder ein bisschen was über Fummeleien mit Exchange gelernt. In dem Zusammenhang bin ich übrigens auch über was ganz Interessantes gestolpert. Wusstest du eigentlich, dass du bei Exchange Online Single-Item-Restores machen kannst? Also ich meine jetzt nicht diese Geschichte, du löscht eine Mail, dann landet sie ja in gelöschte Nachrichten. Wenn du den gelöschte Objekte-Ordner leerst, kannst du auch daraus wieder Sachen wiederherstellen. Fun Fact, wenn du den gelöschte, also wenn du diesen gelöschte Elemente-Ordner leerst oder auch wenn du über Shift-Env, Shift-Del eine Mail löscht, dann landet die direkt in einem Hidden-Ordner, nämlich Recoverable Items.
Aha, okay.
Und daraus kannst du dann halt als User selber Objekte wiederherstellen, ne? Also gelöschte Objekte wiederherstellen, direkt über Outlook. Hast du aber das Problem, dass zum Beispiel über Richtlinien Mails sogenannt hard deleted sind, dann landen die in diesem Recoverable Items Ordner noch in einem Unterordner, nämlich Purges.
Ja.
Und da gibt es also für Exchange Online gab es das schon länger, seit Exchange 2016 CU10 und ich meine 2019, nagel mich nicht fest, CU5, 6, gibt es die Möglichkeit, nämlich einen Single-Item-Restore zu aktivieren. Der ist bei Exchange Online per Default an. Bei Exchange On-Prem musst du ihn aktivieren. Und dann kannst du über Get Recoverable Items und Restore Recoverable Items, kannst du dann einzelne Mail- und Kalenderobjekte direkt aus diesem Hard-Deleted-State wieder herholen.
Das ist auch mal ganz gut zu wissen. Ich meine, gut, wir haben selten damit zu tun, weil wir selten auch mit, sagen wir mal, dem Endanwender zu tun haben, der dann anruft und sagt, ja, ich habe die Mail gelöscht und dann habe ich meine gelöschten Elemente gelöscht.
Genau,
und das mache ich dann jetzt. Ich weiß,
Nur
klar.
Danach, ne? Also dann, ich glaube, weiß ich nicht, hängt ja immer davon ab, wann die Dinger dann da auch rausgeworfen werden. Ja, also gibt ja da noch zwei ganz interessante Sachen. Du kannst ja auch Mailboxen einfrieren. Also es gibt ja die Möglichkeit, über Litigation Hold oder In-Place Hold kannst du ja dann, also bei Litigation Hold frisst ja quasi die ganze Mailbox ein, also der User kann quasi nichts mehr löschen, nichts mehr ändern. Neue Sachen kommen rein, aber er kann halt nichts Altes wegschmeißen. Das ist eher so ein bisschen, wenn man Microsoft hört, dann sind das immer so diese Zustände so, Untersuchungen, ne? Irgendeiner hat Mist gebaut.
Untersuchungen oder jemand geht nicht ganz glücklich aus der Firma und solche Sachen.
Und In-Place-Hold ist ja eher so mit Policies, ne? Dass ich also bestimmte Objekte, zum Beispiel mit bestimmten Begrifflichkeiten, dass ich die halt nach einem bestimmten Verfahren aufbewahre. Was das angeht, sollte man mal wissen. Das passt eigentlich noch bis zu dem Veeam-Thema. Das war nämlich so, das hatten sie bei Veeam auch sehr schön erklärt. Was ist eigentlich mit Backup? Was ist mit Exchange Online und Backup?
Ich wollte nämlich eben gerade fragen, hat denn der Kunde kein Backup von dieser Mailbox?
Ja, das ist nämlich interessant, ne? Weil es geht ja darum, der Cloud-Anbieter, der macht ja eigentlich nur den Infrastrukturbetrieb.
Ja, genau. Und da sind, glaube ich, viele sich gar nicht so bewusst darüber, wenn die nämlich ein Backup nur denken im Sinne von, was ist denn, wenn er die Hardware abbraucht, dann brauche ich irgendwas, wo ich es wieder herstelle. Wenn man nur daran denkt, dann brauchst du kein Backup, weil die Infrastruktur ist hinreichend redundant gehalten, aber Microsoft
ist
nicht für die
Inhalte. Genau dieser Fall so, ne? Eine Mailbox ist weg. Also ich hatte diesen Fall leider schon mehrfach, dass Leute sagen, oh, hier, Mailbox ist weg vom ausgeschiedenen Benutzer, wieso, weshalb, warum? Habt ihr die Lizenz geklaut? Ja, da ist die Erklärung. Weil, ne, wenn du jetzt ein Backup hättest von deinen Cloud-Daten, dann wäre es ja kein Problem, kannst du aus dem Backup wieder herholen. Und das ist eben genau dieses Thema geteilte Verantwortung, Shared Responsibility, ne, der Cloud-Anbieter kümmert sich um die Infrastruktur, dass die trocken, warm und sicher ist, aber die Daten selber, die du in deinem Cloud-Angebot hältst, das ist immer deine Verantwortung. Mhm. Und das heißt eben auch, streng genommen, du musst dich auch beim Thema M365 um das Thema Backup kümmern.
Oh ja.
Ne? Also auch ne, Backup von Exchange Online, Backup von OneDrive for Business, ne, wenn da auch da Daten drin liegen von Mitarbeitern, die ausscheiden. Also da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, macht euch mal Gedanken darum. Ne, wie geht ihr damit um, wenn Leute aus dem Unternehmen ausscheiden? Wir alle kennen das vom On-Prem-File-Server, ja, Home Directories von Usern, die es schon seit 20 Jahren im Unternehmen nicht mehr gibt, haben wir alle gefunden. Mhm. Aber in der Cloud ist das was anderes. Das Lizenz weg. Daten genau. weg. Ne? Die werden noch eine gewisse Zeit lang vorgehalten, aber irgendwann sind die einfach weg. Und wenn du dann kein Backup davon hast und du brauchst sie nochmal. Oder aber, es gibt ne, Anforderungen, die eigentlich sagen, dass du diese Daten aufheben musst. Das ist ein Problem.
Mhm. Ne? Immer schön
Sinne, da mal Gedanken zu machen.
Mhm.
Jetzt muss ich schon wieder tief durchatmen. Bevor wir zu deinem, also wir haben, Disclaimer, wir haben diesmal nur einen Aufreger der Woche.
Ist ein bisschen umfangreich.
Wir waren am Überlegen, ob wir daraus ein eigenes Thema machen oder ob wir ihn als Aufreger der Woche laufen lassen. Kommen wir zum Aufreger der Woche oder Aufreger des Jahrhunderts?
Ach, naja, nein, es ist eigentlich auch nichts, was man nicht schon mal erlebt hätte, aber irgendwie habe ich mich jetzt doch ein bisschen aufgeregt. Ne? Wir haben ja schon Disclaimer, ne? Gilt selbstverständlich nicht für alle, aber wenn man solche trifft, dann ist das immer besonders ärgerlich. Es gibt so bestimmte Softwarebuden, ich muss es leider sagen, und ich hatte wieder Spaß mit einer bestimmten Softwarebude bei einem Kunden. Ne? Da ging es um den IIS-App-Pool. Also es ist eine Webanwendung, da hängt irgendwie ne, eine SQL-Datenbank dahinter, da gibt es dann auch so ein DMS dazu und so und dies und das. Und das greift alles irgendwie ineinander. Und ich war bei einem Kunden eigentlich unterwegs, weil ich diesen User, das war nämlich ein Domain-Admin, den wollte ich aus automatisierten Anmeldungen rausholen. Also blieb am Ende noch dieser IIS-App-Pool übrig, der sich mit diesem Domain-Admin-User da anmeldete. Und ich denke so, naja gut, okay, ihr habt das damals schnell gebaut, das musste schnell laufen, alles okay, jetzt müssen wir das ändern. Erstmal, was macht diese App-Pool-Identity?
Frage ich mich auch. Weil normalerweise wird dieser App-Pool ja immer mit so einer Default-Identity betrieben und ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, da mal irgendwie besonders häufig dran rumgefummelt haben zu müssen, dass ich das mal ändern musste. Also in allermeisten Fällen, auch bei Exchange, ne, läuft das Ding als Default-App-Pool, tralala.
Ganz richtig. Was ist dieser IIS-App-Pool? Also ich fange mal anders an. Ich habe mir selbstverständlich dann direkt den Dienstleister, / die Softwareentwicklerfirma angeschrieben und habe gefragt, welche Rechte denn dieser IIS-App-Pool-User haben müsste, weil ich den gerne ersetzen möchte und der neue dann bitte kein Dom-Admin mehr sein soll. Und bekam dann eine ellenlange Liste mit, der braucht irgendwie Zugriff hier, da Adminrechte und hier Adminrechte und da Zugriff auf Ordner und da Zugriff auf diese Anwendung und dies und das und jenes. Und mir war dann schon irgendwie klar, dass wir so ein bisschen aneinander vorbeireden, ne? Weil, nee, du meinst wahrscheinlich irgendwie deinen Service-User oder den User, mit dem du die Tasks ausführst. Irgendwas wirst du da meinen, aber bestimmt nicht deinen IIS-App-Pool-User. Der IIS-App-Pool-User ist im Allgemeinen, also ne, das gibt es ja auch schon ein ganzes Weilchen, seit, ich glaube, 2008 oder sowas, Server 2008, ist das im Allgemeinen die Default-App-Pool-Identity. Das ist die du meinst, standardmäßig. Tut eigentlich nur eine Sache, sie personifiziert eine Webanwendung. Ja? Also das heißt, diese Webanwendung verwendet diesen Account, dieser Account ist diese Webanwendung. Standardmäßig, wie gesagt, ist das ein Built-in-Account, das ist diese Default-App-Pool-Identity und das reicht im Allgemeinen für die meisten Anwendungen aus. Du hast ja auch selber schon gesagt, auf dem Exchange läuft das mit dem Default, genau. Ne? Und eigentlich reicht das meistens aus. Wann brauchst du was anderes? Also gibt es noch Alternativen. Und zwar, wenn die Anwendung Zugriff auf irgendwelche Netzwerkressourcen braucht. Das heißt, die holt sich irgendwelche Daten weg über Netzwerkshare oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Ja. Und dann kann man das entweder als Netzwerkdienst ausführen, finde ich persönlich nicht so schön, ist aber eine andere Geschichte. Oder du gibst dem Ganzen eben einen Domain-Account und idealerweise, auch das ist nichts Neues, auch das gibt schon ein ganzes Weilchen, eben halt ein Group Managed Service Account. Ja, den kannst du ja auch berechtigen auf File-Shares etc. Mhm. Ja, dann habe ich das mal vorgeschlagen, dass man das tun könnte, worauf mir dann gesagt wurde, ja, es sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ne? So, ja, was ist denn das, Group Managed Service Account? Und immerhin kam die Frage, ja, ich mache mich mal schlau, ich kläre das mal ab, ich komme mal zurück. Und dann kam leider die Rückmeldung, ja, ich habe mich mal schlau gemacht, nee, machen wir nicht. Also ohne größere Begründung oder vielleicht so mit der Andeutung, dass er nicht, nee, das ist zu komplex für einen Group Managed Service Account, dachte ich mir, naja gut, okay. Was willst du machen? Also Auditing von dem Account hat zwar ergeben, dass der sich nur auf diesem Server anmeldet, hierüber. Aber gut, am Ende des Tages wollte ich da mal ein bisschen abklappern. Ich wollte einen Account bauen, der irgendwie wenigstens passend berechtigt ist, einen normalen Domain-Account, kein Group Managed. Und habe dann so ein bisschen abgeklappert, was ich so sehen kann, was dieser Account so tut. Und was guckst du danach zum Beispiel irgendwie mal in die Web-Config, ob da irgendwelche Connection-Strings oder sowas drin sind und dann habe ich da direkt schon, die habe ich einfach, weißt du, ne, ich bin so rückwärts aus dem Raum gestolpert sozusagen virtuell. Ne? Also die habe ich aufgemacht und mir ist ein bisschen schlecht geworden, habe ich wieder zugemacht. Also wenn ich Connection-Strings sehe, wo eine SQL-Authentifizierung verwendet wird, schon mal ganz verkehrt. Und wenn es darüber hinaus dann noch irgendwie siehst, dass das mit einem vierstelligen Passwort geschieht, dann ja, dieses vierstellige Passwort entspricht dem Produktnamen. Ja, also ich konnte gerade noch so an mich halten, also ich musste ja schon ein paar Tränen verdrücken, als ja, ich das gesehen habe.
Das sind halt häufig wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich immer so Altlasten. Ne? Das ist eine Software, die wird mal entwickelt, du hast ein Softwareunternehmen, wenn du dein Produkt natürlich in verschiedenen Umgebungen implementierst, hast du irgendwann auch so Vorgaben, wie dein Produkt installiert wird und ja klar, dann hast du natürlich auch immer so einen Default-User, der in allen Installationen gleich ist und so. Und wenn er dann irgendwie aus 1998 ist, klar, dann hat der vielleicht nur ein vierstelliges Kennwort klein geschrieben oder sowas, ne? Ohne Komplexität oder so. Ich hatte das ja auch bei einem anderen Kunden bei einer Installation, da ging es dann um die Migration einer Software in eine neue Domäne, da wurde das Produkt neu installiert, ich habe gesagt, nee, hier, ne, ihr kriegt einen Group Managed Service Account, da wussten die auch nichts mit anzufangen, ja, da müssen wir mal schlau machen. So, dann scheitern die bei der Installation ihrer Software daran, diese Software fragt während des Setups nach einem Service-User.
Ah, mit Passwort.
Dann müssen sie ein Kennwort eingeben.
Ah, okay.
Und wenn sie da kein Kennwort eingeben, dann geht es da nicht weiter.
Kann man es denn hinterher umstellen?
Das werden wir jetzt noch versuchen.
Okay.
Dass wir es dann nochmal umstellen. Aber das ist auch wieder sowas, ne? Also ich meine, ja, das gibt es vielleicht seit schon ein paar Jahren, so Group Managed Service Accounts, aber das scheint halt auch bei vielen Softwarefirmen noch nicht angekommen zu sein.
Ja, ich will nicht sagen vielen, aber unglücklicherweise haben wir leider überdurchschnittlich oft damit zu tun. Sagen wir es mal so herum. Also ich würde nicht behaupten,
ich glaube nicht, dass das überdurchschnittlich häufig bei uns der Fall ist, sondern ich glaube, das ist einfach überall der Fall. Und ich glaube, das hat einfach auch was damit zu tun, was das für Anwendungen sind. Also ich meine, mit den Anwendungen, über die wir hier reden, na, jetzt in deinem Fall, da ist MS SQL hinter, da ist SharePoint hinter, das ist .NET irgendwas und das ist in meinem Fall genauso, das war irgendeine .NET irgendwas Anwendung. Also das sind Windows-Anwendungsentwickler. Und das ist vielleicht dann auch mal irgendwann entwickelt worden und dann wird das mal so lange weiter gepflegt. Da gehst du ja in der Regel nicht hin und sagst, das lebt jetzt oder da kommen neue Sachen rein. Das baust du ja nicht grundlegend um, nur weil einer deiner Entwickler sagt, boah, das wäre mal eine super Idee, dass wir jetzt mal hier GSMA supporten.
Ja, aber du kannst solche Themen doch auch nicht liegen lassen. Also wir können das Thema doch auch nicht liegen lassen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Infrastruktur.
Nein, aber es muss ja irgendwie an diese Firmen rangetragen werden. Also ne, ich möchte sicherlich nicht ausschließen, dass es Softwarefirmen geht, die das Thema Security verstanden haben, die das da auch sehr, sehr positiv mit umgehen, die das in ihre Produkte einpflegen. Aber es gibt auf der anderen Seite genauso die Buden, die einfach froh sind, dass ihre Software läuft, ja. Und das sind dann vielleicht auch häufig gute Entwickler, aber das sind dann auch vielleicht dann keine Experten, was Security angeht. Ne, das sind dann auch am Ende des Tages garantiert die Anwendungen, die du dann halt über ein Cross-Site-Scripting und eine SQL-Injection Hops nehmen kannst. Ne? Einfach, weil das bei denen nicht so im Fokus drin ist.
Ja gut, solange es da, ich sag mal, solange da produktive Gespräche stattfinden und der Kunde entsprechend seine Anforderungen formuliert und sagt, bei der nächsten Version ändern wir das. Ne? Wenn man dann zum Ziel kommt, ist ja gut.
Genau, aber es muss häufig, glaube ich, irgendwas sein, was der Kunde halt verbalisiert und sagt, genau. Ne, für mich ist Security
schon
wichtig.
Ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, dass der IKSB hier zuhört von dem Kunden. Aber auch nur fast.
Ja gut, aber dem wird das doch alles schon bekannt sein.
Nein.
Ups, schneiden wir raus.
Haben wir schon grob drüber geredet, aber nicht alles, nein.
Ja, aber ich meine, das könnte uns als Dienstleister an der Stelle natürlich egal sein. Also ja, in diesem speziellen, also ich sage jetzt in diesem speziellen Fall, kennen wir den Kunden halt zu lange und zu gut, als dass man den da halt ins offene Messer laufen lässt. Aber klar, das könnte uns als Dienstleister, wir haben mit der Software nichts zu tun, könnte uns natürlich tatsächlich
ja gut, aber
egal
am
sein.
Ende, wenn da was kompromittiert wird, es wird ein Account kompromittiert, es wird alles verschlüsselt, liegt da nieder, dann sind
ja,
hier aber diejenigen,
genau,
die
ich glaube, das ist am Ende des Tages ja das Bittere, ne? Weil wenn man sich jetzt auch so Cyberangriffe anguckt, in der Regel fängt das ja alles damit an, dass irgendein System hops genommen wird. Ne? Und gerade wenn du dann eben solche Systeme hast, wo ein SharePoint, wo ein IIS bei ist, das sind vielleicht dann auch die Türen, wo ein Angreifer eher zwei, dreimal dran rappelt und nicht direkt einfach weitergeht beim ersten Mal. Klar, und wenn du dann natürlich da einen DOM-Admin hast, dann hast du ein Problem.
Ganz genau. Aber ich habe mich auch wieder abgeregt. Es ist umgestellt.
Aber du hast es umgestellt und jetzt schon im Pod oder erst mit einem Testsystem?
Nee, ist auch Pod umgestellt. Ja. Aber wie gesagt, Group Managed Service Account ging da leider wirklich nicht. Da gucken wir dann beim nächsten Mal nochmal bei.
Ob das sich nochmal umstellen lässt.
Muss eh alles abgelöst werden. Ist auf 2.12.2. Und ne, denk dran, nächstes Jahr ist es soweit.
Oh ja, das steht natürlich jetzt auch nochmal uns allen bevor. Ne? Ich meine, ich habe jetzt gerade erst habe ich noch eine VDI-Umgebung mit Windows 10 ausgerollt. Da habe ich dann auch während des Rollouts überlegt, ob das vielleicht gut gewesen wäre, die jetzt schon mit 11 zu machen. Weil ne, auch Windows 10, da ist ja jetzt auch dann 2025 voraussichtlich erstmal Ende. Aber das ist der sich ewig drehende Kreis von Updates und da kommt was Neues und wir müssen updaten. Das war früher viel einfacher.
The Circle of Life.
Der Ausbruch aus diesem Circle nennt sich In-Place-Upgrade.
Oder wir machen doch was mit Holz und kleinen Tierchen. Das ist auch der Ausbruch aus diesem.
Ja, auf Twitter ist das an mir vorbeigelaufen. Da wurde rumgefragt, wer kennt ITler, die jetzt was mit Holz machen? Und da war noch keiner dabei. Also da war von, ich glaube, Kneipen alles dabei, aber Holz noch nicht. Vielleicht müssen wir uns doch noch was anderes überlegen.
Ja, aber das wäre dann ja vielleicht eine passende Nische.
So könnte man das sehen. Aber gut.
Noch gehen wir nicht auf.
Nein, noch gehen wir nicht auf. So werden wir uns auch die nächsten zwei Wochen mit allerlei lustigen Sachen wieder rumschlagen. Wir werden davon berichten und würden uns dann für diese Folge erstmal verabschieden. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund, habt Spaß bei der Arbeit, lasst euch nicht ärgern und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
Macht's gut.
Bis dahin.
Bis dahin.
Tschüss.